Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind oder das erste Mal dazugestoßen sind. Fühlen Sie sich herzlich willkommen. Nachdem wir uns gestern mit dem Thema beschäftigt haben, wie das Leid in diese Welt kam, warum es überhaupt das Böse in dieser Welt gibt, und wir durften erfahren, dass der Ursprung darin liegt, dass Luzifer, der Lichtengel, vor unserer Weltgeschichte sich noch gegen Gott aufgelehnt hat und die Zweifel in die ersten Menschen gesät hat, sie sich auch dadurch gegen Gott gewandt haben. Dadurch kam das Böse in diese Welt. Und heute werden wir uns mit dem Thema beschäftigen, warum gerade Jesus? Wieso soll ich Jesus Christus mein Leben anvertrauen? Ausgerechnet ihm. Es gibt so viel anderes, was angeboten wird in dieser Welt. Wieso nicht Buddha oder wieso nicht Allah oder all die anderen Möglichkeiten, die uns angeboten werden? Warum Christus? Das werden wir heute mit Thomas Knier durchgehen. Und davor hören wir aber noch diesen Gesundheitstipp von Alexei Seiler. Da wird es um das Thema Atmung und Luft gehen. Bitte schön.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Bevor es jetzt zum Hauptvortrag geht, heißt es erstmal tief durchatmen. Das ist heute das Thema. Es geht heute darum, Leben in Balance zu bringen. Und heute sprechen wir über die Luft und Atmung, die enorm wichtig sind, damit unser Leben in Balance ist. Und es geht heute um Atmen und Entspannen und dem, in diesem Sinn auch dem Stress begegnen. Interessant ist, dass die meisten Menschen, genau, ich wollte mit was anderes anfangen. Wir haben über Wasser gesprochen und jeder Mensch nimmt etwa 3 Liter Flüssigkeit täglich auf. Wir nehmen etwa 1 Kilo, im Durchschnitt 1 Kilo an fester Nahrung zu uns auf. Weiß jemand, wie viel Luft, wie viel Volumen oder wie viel Luft wir täglich in uns aufnehmen? 10 bis 20.000 Liter Luft. Es ist enorm viel und wir merken, wie sehr wir von der Luft abhängig sind. Wir können zwar einige Stunden oder vielleicht sogar Tage ohne Essen und Trinken auskommen, aber ohne Atmen gerade so 1-2 Minuten vielleicht. Ja, also Atmung ist enorm wichtig und Atmung ist auch ganz, ganz wichtig, wenn es um Stress geht, ja, dass wir einfach mal ruhig werden. Und ein tiefes Atmen, also es geht auch hier um frische Luft und tiefes Atmen und es reicht nicht, wenn ich heute Ihnen nur Theorie sage, sondern wir werden heute auch etwas ausprobieren, lernen. Also tiefes Atmen und frische Luft verbessern psychische und physische Leistung oder in unserem Körper. Es wird dadurch Sauerstoffgehalt in unserem Blut angestiegen und verbessert so unser Fitness. Oberflächliches Atmen macht uns nervös und unruhig. Wer es kennt, vor der Prüfung aufgeregt zu sein, dann ist es immer oberflächliches, schnelles Atmen. Das Ziel ist, zu einem tieferen Atmen zu kommen und so kann man sich gut entspannen. Und es geht halt darum, dass wir wirklich lernen, bewusst zu atmen. Einfach, aber effektiv. Und dieses tiefes, bewusstes Atmen hilft uns bei Panik- oder Angststörungen. Also es gibt verschiedene Situationen, wo wir Panik bekommen oder Angst bekommen. Und wenn man das ganz bewusst einsetzt, ja, das wirkt enorm schnell, viel schneller als gesunde Ernährung, als Bewegung oder als Wasser trinken. Die Atmung hilft sehr, sehr schnell, wenn es drauf ankommt. Genau, also die Atemübung sollte, oder durch Atemübung sollten wir dazu kommen, dass wir möglichst pro Minute nur 6 Mal atmen. Also normalerweise atmen Menschen so 10 bis 12 Mal pro Minute, ja, wenn es so oberflächliches, schnelles Atmen ist. Das Ziel ist, dazu zu kommen, pro Minute 6 Mal zu atmen, also einzuatmen und auszuatmen. Ist gar nicht so einfach, oder? Ich merke, dass manche so mit dem Kopf schütteln. Genau, wir werden es probieren. Ich werde das jetzt einfach mal zeigen und dann werde ich euch bitten, Sie bitten, aufzustehen, dass wir das zusammen machen. Genau, wichtig ist, also es ist wirklich ganz einfach. Ich habe das in diesem Sommer auch intensiv gelernt oder ich habe es gelernt, wie das richtig geht. Es ist gar nicht so schwer und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich setze das auch ab und zu ein und das hilft wirklich. Also wenn man merkt, man ist nervös oder da ist so viel Termindruck oder andere Probleme oder vielleicht, was ich zu Hause manchmal habe, dass die Kinder irgendwie sehr aufgewühlt sind und der Hund durch das Haus rennt und so. Und man wird so nervös, ja, und dann hilft es auch. Genau. Wenn man die Kinder anschaut, so vor allem Babys, dann sieht man, dass sie mit dem Bauch einatmen, ja. Und das ist das, was die Erwachsenen verlernen. Wir atmen gleich in den Brustkorb, ja, oder hier in den oberen Bereich. Und dieser ganze Bereich bleibt dann leer. Also wir nutzen es nicht ganz aus. Man sagt, beim Atmen sollte man mit dem Bauch beginnen. Ja? Also Atmungsprozess beginnt mit dem Ausatmen, indem man erstmal ausatmet, dann ein bisschen wartet und dann fängt man an, hier erstmal die Luft zu fühlen, hier und dann Brustkorb, also Zwerchfell und dann Schlüsselbein. Ja? Also hier diese drei Bereiche, man beginnt von oben und geht bis nach hoch, dass der Brustkorb auch ein bisschen angehoben wird. Und dann atmet man auch von oben aus. Ja, also wir beginnen hier oben. Und die Empfehlung ist, dass man dabei die Lippen ein bisschen zusammenpresst, damit der Prozess des Ausatmens ein bisschen verlangsamt wird. Ja, also richtig durch den Mund ausatmen, auch ganz, ganz tief, bis aus dem Bauch ganze Luft rauskommt. Und dann nicht sofort wieder einatmen, sondern ein bisschen auf den Impuls warten, bis der Körper wirklich wieder Luft braucht und dann wieder einatmen. Carolina, sie sitzt auch hier und ich waren in diesem Sommer auf der Kinderfreizeit und wir haben das auch bei Kindern ausprobiert. Das heißt, wir haben gemerkt, wenn die Kinder sehr nervös waren und nicht zur Ruhe kamen, dann haben wir diese Übung gemacht, eine Minute lang und die Kinder kamen tatsächlich zur Ruhe. Also das hilft auch bei Kindern. Man kann es bei sich ansetzen oder in anderen Gruppen, wo man ist. Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bitte Sie aufzustehen und das einfach eine Minute miteinander durchzumachen. Versuchen Sie sich ganz bewusst auf das Einatmen und Ausatmen zu konzentrieren. Und hier unten steht auch, stellen Sie sich vor, Einatmen ist etwas, was Ihnen Kraft und Energie gibt. Also Sie tanken richtig auf und Ausatmen, Sie befreien sich so von Belastungen, vom Verbrauchten. Okay? Wir beginnen mit Ausatmen. Ganze Luft einfach raus, ein bisschen Bauchmuskel anspannen und dann einatmen und Bauch fühlen, Brustkorb fühlen, Brustkorb anheben, ganz langsam und dann von oben nach unten ausatmen. Pressen Sie richtig die Lippen zusammen und alles raus, aus dem Bauch alles raus und einen kurzen Moment warten. Und dann wieder erstmal den Bauch fühlen. Ja? Sie können auch Ihre Hand auf den Bauch legen, um zu sehen, dass der Bauch sich wirklich fühlt. Und noch einmal. Okay, Sie können wieder Platz nehmen. Wie war das so? Es war nur eine Minute, aber so vom Empfinden her wird man ruhiger, man beruhigt sich, Atmung wird gleichmäßiger. Genau, und das ist das Ziel. Viel möchte ich zu diesem Thema nicht sagen. Es gibt noch so ein paar Tipps. Frische Luft, das ist, glaube ich, den meisten von uns klar. Vor dem Schlafen gehen, den Raum, wo man schläft, gut lüften und möglichst jeden Tag halbe Stunde draußen zu sein an der frischen Luft und diese Atemübung immer wieder einsetzen. Das war's für heute.
Wir möchten ein Lied singen, das auf Russisch ist, und ich werde kurz übersetzen, worum es geht im Lied. Für das Mondlicht, für den Sonnenschein, für jeden Tag, den ich hier auf der Erde habe, danke ich dir, Gott. Halleluja. Für die Freude, für den Trauer, für jeden Atem von mir, danke dir, Gott. Halleluja. Gib mir Kraft zu vergeben und zu lieben, barmherzig und gütig zu sein, dass Menschen durch mich gesegnet werden. Halleluja.
Vielen Dank für dieses wunderschöne Musikstück, das unsere Herzen vorbereitet hat auf das, was wir heute Abend miteinander durchdenken wollen. Warum gerade Jesus? Das ist die Frage von heute Abend, der wir nachgehen wollen. Wenn man sich damit beschäftigt, dann merkt man immer wieder, dass sich an Jesus auch nach 2000 Jahren immer noch die Geister scheiden. Und man findet so die unterschiedlichsten Ansichten über ihn, die unterschiedlichsten Meinungen. Manche sagen, er sei ein Sozialrevolutionär gewesen, der versucht hat, die Gesellschaft umzustrukturieren, ein Pazifist, der versucht hat, den Frieden auf die Erde zu bringen. Manche sagen, es war der erste Hippie, so Flower Power Bewegung. Ein Prophet, ein guter Mensch, religiöser Fanatiker, Gottes Sohn. All diese Facetten, wahrscheinlich noch viel mehr, findet man, wenn man Menschen fragt, auf der Straße oder wo man auch immer ist, wer war für sie Jesus? Ich habe hier ein paar prominente Meinungen. Gottfried Ephraim Lessing meinte, Jesus war ein erleuchteter Lehrer. Oder Voltaire, der berühmte Philosoph, Jesus war ein ehrlicher Schwärmer und guter Mensch, ein ländlicher Sokrates, der nie daran dachte, das Christentum zu stiften. Auch eine Meinung. Oder hier ein sogenannter Theologe, Eduard von Hartmann. Jesus war ein liebenswürdig bescheidener Jüngling, der durch merkwürdige Verkettung von Umständen zu der damals epidemischen Idee kommt, der erwartete Messias zu sein und an den Folgen derselben untergeht. Wer war Jesus? Was ist so oder was war so oder was ist so besonders an ihm? Was ist dran an ihm? Warum fühlen sich auch heute noch Menschen immer wieder von ihm herausgefordert, Stellung zu beziehen? Warum hat dieser Mensch, dieser Mann, solch eine Anziehungskraft wiederum auf andere? Schauen wir uns zunächst an, was Jesus über sich selbst gesagt hat, so wie es in den Evangelien von den Jüngern berichtet wurde. Hier aus dem Johannesevangelium von dem Jünger Johannes geschrieben, dort sagt Jesus, Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf ihn zu werfen. Aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Abraham war zu diesem Zeitpunkt ja schon, ungefähr 2000 Jahre tot, als Jesus das gesagt hat. Und er sagt es zu seinen Zeitgenossen, die ihm zuhören, und er sagt, ehe Abraham wurde, bin ich. Wenn man sich ein bisschen in der deutschen Grammatik auskennt, merkt man, dass dieser Satz grammatikalisch eigentlich falsch ist. Eigentlich müsste dieser Satz heißen, ehe Abraham war, war ich. Aber dieses bin ich ist ein bewusster Rückgriff auf das Alte Testament, auf die Gottesoffenbarung im Alten Testament. Vielleicht kennen die einen oder anderen diese Begebenheit, wo Gott Mose erscheint, so in diesem brennenden Dornbusch, und dem Mose den Auftrag gibt, er soll das Volk Israel aus Ägypten herausführen. Und dort fragt dann Mose, Gott, der ihm erscheint in diesem Busch, wie heißt du denn? Was soll ich denn dem Volk Israel sagen, wenn sie mich fragen, wer sendet dich denn? Wie ist dein Name? Und dann sagt Gott ihm, ich bin, der ich bin. Ich bin der ewig Seiende. Und Jesus greift hier bewusst darauf zurück, indem er es so formuliert, ehe Abraham war, bin ich. Ich bin der ewig Seiende, sagt er dort mit anderen Worten. Und seine Zeitgenossen verstehen auch genau das, was er sagt. Und sie wollen ihn steinigen, weil auf Gotteslästerung, so haben sie es verstanden, auf Gotteslästerung die Todesstrafe stand. Jesus sagt hier, meine lieben Zuhörer, zu seinen Zeitgenossen, hier steht nicht irgendjemand vor euch, sondern der ich bin. Eine andere Stelle aus den Evangelien, wo Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden abermals Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus sprach zu ihnen, viele gute Werke habe ich euch erzeigt vom Vater, um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm und sprachen, um eines guten Werkes willen steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen, denn du bist ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Wenn Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, dann haben seine Zuhörer genau verstanden, was er damit sagen wollte. Dass er eben nicht einfach nur ein Mensch ist, sondern dass er auf der Ebene mit Gott auf einer Ebene steht. Und noch ein weiterer Text, wieder aus dem Johannesevangelium, wo Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und interessant, dass Jesus hier sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er sagt nicht, ich kenne den Weg oder ich kenne die Wahrheit oder ich vermittle euch die Wahrheit und ich vermittle euch das Leben, sondern er sagt, ich bin es selbst. Und er sagt, ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das war der Anspruch von Jesus, den er selber gestellt hat. Wenn wir ihn fragen würden, erklär dich mal selbst, hier haben wir die Antwort von ihm. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass dieser Anspruch, dass viele Menschen zur damaligen Zeit, seine Nachfolger, seine Jünger, viele Christen, erkannt haben, was Jesus war und ist und deshalb auch bereit waren, um ihres Glaubens willen Spott zu ertragen, Hohn zu ertragen, Leid. Ja, viele sind sogar in den Tod gegangen, weil sie geglaubt haben, dass Jesus tatsächlich der ist, der er vorgibt zu sein. Und die Geschichte zeigt, dass die Christen in Jesus von Nazareth nicht nur einen Religionsführer sahen, sondern tatsächlich den prophezeiten Sohn Gottes. Sie haben das, was die alten Schriften über das Kommen des Erlösers sagten, für wahr gehalten. Und sie haben das verglichen mit dem, was sie im Leben von Jesus gesehen haben, live erlebt haben, haben das verglichen mit den alten Schriften aus dem Alten Testament und kamen zu der Überzeugung, dass Jesus mehr ist als nur ein frommer Lehrer. Und nicht umsonst sagte Jesus, ihr studiert die Heilige Schrift, weil ihr meint, dadurch zum ewigen Leben zu gelangen und tatsächlich weist sie auf mich hin. Und zur Zeit von Jesus, als er das gesagt hat, gab es den zweiten Teil der Bibel, das Neue Testament, also die Berichte von Jesus und der Entwicklung des Christentums, der Fortschreiten der Gemeinde, gab es ja damals noch nicht. Also wenn er das hier sagt, dann bezieht er sich auf das sogenannte Alte Testament, auf den ersten Teil der Bibel und sagt, hier im Alten Testament werde ich offenbart. Und es ist sehr spannend, einige der Prophezeiungen aus dem Alten Testament anzuschauen und zu sehen, wie sie sich erfüllt haben. Es gibt im Alten Testament über 300 Prophezeiungen, die teilweise 1000 Jahre vor dem Auftreten von Jesus gegeben wurden und die sich Stück für Stück exakt genau erfüllt haben. Wir werden heute Abend natürlich nicht alle diese 300 Prophezeiungen durchgehen, sonst würden wir morgen früh noch hier sitzen. Es wäre sehr spannend, aber wo ist der Alexei? Da genau. Es wäre nicht ausgewogen. Wir müssten auch mal wieder frische Luft bekommen und Wasser trinken und so weiter. Also wir werden uns einige anschauen. Aber vorher, bevor wir das machen, hier noch ein Gedanke von dem D.M. Panton, ist ein amerikanischer Theologe, der Folgendes geschrieben hat. Nur von einem Menschen in der gesamten Weltgeschichte gibt es ausdrückliche, genau vorhergesagte Einzelheiten über seine Geburt, sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung. Diese Ausführungen sind in Dokumenten aufgezeichnet, die der Öffentlichkeit Jahrhunderte vor seinem Erscheinen zugänglich waren. Das Herausfordernde an dieser Tatsache ist, dass es in der gesamten Weltgeschichte nur mit einem einzigen Menschen so geschah. Und ich möchte heute Abend mit Ihnen einige dieser Prophezeiungen, dieser Voraussagen anschauen. Und ich mache das immer so, dass ich aus dem Alten Testament den Bibeltext auf der Folie habe und dann die Erfüllung im Neuen Testament, wie wir das finden, im Leben von Jesus. 700 Jahre vor Christus, also vor der Geburt von Jesus, hat der Prophet Jesaja geschrieben über das Wunder seiner Geburt. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Die Erfüllung, Matthäus 1, Vers 18, die Geburt Jesu geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Jetzt mag jemand sagen, ja, wie hat es denn funktioniert? Wie ging das vonstatten, dass Maria, ohne mit einem Mann Verkehr gehabt zu haben, schwanger werden konnte durch den Heiligen Geist? Biologisch, menschlich ist es nicht möglich, dass eine Frau einfach so schwanger wird. Sie wurde vom Heiligen Geist schwanger. Wie hat es funktioniert? Wenn Sie es wissen, sagen Sie es mir. Die Bibel schweigt davon. Sie sagt nur, es war so. Und sie sieht das als Erfüllung von dem, was 700 Jahre vorher vorausgesagt worden ist. Es wird aber noch deutlicher. Auch 700 Jahre vor der Geburt von Jesus, von dem Propheten Micha. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Die meisten von uns hier im sogenannten christlichen Abendland werden wissen, wo Jesus geboren wurde. In Bethlehem. Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer kleinen Stadt in Judäa. Jetzt muss man aber wissen, dass Nazareth, der Wohnort von Josef und Maria, ungefähr 140 Kilometer von Bethlehem entfernt ist. Also hier oben, ich habe das mal auf dieser Karte, hier oben ist Nazareth, hier unten ist Bethlehem. Da hat Josef und Maria gewohnt und da ist Jesus geboren worden. 140 Kilometer. Und ich meine, zur damaligen Zeit, es gab keine ausgebauten Autobahnen, es gab keine bequemen Autos, es gab keinen Hubschrauber oder Flugzeug oder sonst irgendetwas. Man musste zu Fuß reisen oder sie hatten einen Esel dabei. Eine mehrtägige, mühevolle Reise war es. Und die Frage ist, warum war eine hochschwangere Frau bereit, auf einem Esel von Nazareth nach Bethlehem zu reisen? Mit Sicherheit nicht, weil sie gedacht hat, mein Kind soll ja in Bethlehem geboren werden. Nein, es waren andere Gründe. Dieser Ausflug von Josef und Maria nach Bethlehem war nicht ihre Idee, sondern es gab diesen Erlass des Kaisers Augustus. Der brachte sie nach Bethlehem, genau in dieser Nacht, als Jesus Christus geboren wurde. Gott wusste schon 700 Jahre vorher, dass es einen Kaiser Augustus geben würde. Und er wusste schon, dass er diesen Befehl erlassen würde, genau zu dieser Zeit. Und das macht mir wieder deutlich, Gott kennt die Zukunft. Er kann verbindliche Aussagen darüber machen, was passieren wird, was kommen wird, weil er die Zukunft kennt. Jedes Detail, jede Einzelheit. Hier eine andere Prophezeiung, eine andere Vorhersage. Du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Und hier die Erfüllung im Neuen Testament. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg, andere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Und die vorangingen und die nachfolgten schrien, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, gelobt sei das Reich unseres Vaters David, dass da kommt, Hosianna in der Höhe. Jemand hat mal den Einwand gebracht und gesagt, ja, die Jünger kannten ja auch das Alte Testament. Und wahrscheinlich haben die Jünger das gelesen und haben dann im Nachhinein alles so aufgeschrieben und so gedreht und gedeichselt, dass es irgendwie auf Jesus gepasst hat, weil sie unbedingt wollten, dass es auf ihn passt. So nach dem Motto, was nicht passt, wird halt passend gemacht. Wenn wir das Neue Testament lesen, wird immer wieder berichtet, dass die Jünger, die Christen, die dann verkündigt haben, dass Jesus der Messias ist, der versprochene Erretter, dass sie sich auf das Alte Testament bezogen haben. Dass sie den Priestern, den Schriftgelehrten davon erzählt haben, die sich genauso gut auskannten. Und wenn etwas daran gewesen wäre, dass die Jünger gesagt hätten, wir verdrehen jetzt mal so ein bisschen die Tatsachen und wir biegen das irgendwie so zurecht, dass es auf Jesus passt, sofort hätten sie die rote Karte gezogen, die Schriftgelehrten und Pharisäer und die Theologen der damaligen Zeit hätten gesagt, stopp, aus, entspricht nicht den Tatsachen. Wir waren dabei, wir haben es gesehen, was er gemacht hat. Das, was er jetzt erzählt, das passt einfach nicht. Nein, nirgendwo gibt es irgendeine Quelle davon, dass das so gewesen wäre. Hier eine Prophezeiung, eine Vorhersage über seine Misshandlung. Ich bot meinen Rücken da denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Und hier in dem Leidensweg von Jesus hat sich das erfüllt. Da spien sie ihm ins Angesicht und schlugen ihm mit Fäusten. Einige aber schlugen ihm ins Angesicht. Eine Vorhersage, dass seine Kleider verlost werden. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Und hier aus dem Johannesevangelium, als die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich auf. Dann beschlossen sie, das Untergewand wollen wir nicht aufteilen, wir werden es verlosen. Es war nämlich aus einem Stück gefertigt. Niemand hat den Soldaten gesagt, passt auf, da im Alten Testament steht etwas und ihr müsstet das jetzt so und so machen, damit es sich erfüllt. Sie haben es gemacht. Warum haben sie es gemacht? Nicht, weil es dort stand. Aber Gott konnte es voraussagen durch seine Propheten, weil er wusste, was passieren wird bei der Kreuzigung von Jesus. Eine Vorhersage über seinen Dienst für die Menschen. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt Gott eure Schuld. Doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass der Herr mit seinen Feinden abrechnet. Er hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten. Jesus begann seinen Dienst mit etwa 30 Jahren, mit seiner Taufe im Jordan. Und sein ganzes Leben ist ein Zeugnis, ist eine Erfüllung dieser Prophezeiung. Er kümmerte sich um die Ausgestoßenen. Sein Herz, er hatte ein Herz für die Verlassenen, für die Armen. Er kümmerte sich um die Kranken, er zeigte Anteilnahme, er hatte Mitgefühl mit den Menschen. Und ich möchte Sie einfach ermutigen, lesen Sie die Evangelien. Beschäftigen Sie sich mit Jesus, diesem Menschenfreund, der den Menschen die Liebe Gottes nahegebracht hat, der nur das Beste für jeden wünscht. Dort finden wir Orientierung für unser Leben. Unser Leben wird sich positiv verändern. Dann eine Vorhersage über den Sinn seines Todes. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. 700 Jahre vor der Kreuzigung von Jesus aufgeschrieben. Und bis in unsere Tage hinein findet diese Vorhersage ihre Erfüllung im Leben von Menschen, die das für sich angenommen haben, die das erleben, was es heißt, echten Frieden zu finden, von Schuld befreit zu werden. Und ich möchte Ihnen ans Herz legen, ganz besonders den morgigen Abend nicht zu verpassen. Weil gerade morgen werden wir über dieses Thema sprechen, wie kann ich das für mich persönlich erleben? Wie kann ich von meiner Schuld befreit werden? Wie kann ich das, was Jesus für mich getan hat, was wir dort gelesen haben im Jesaja, wie kann ich das für mich persönlich annehmen? Wie kann ich das erleben? Darum wird es morgen Abend gehen. Das war nur ein kleiner Teil der Prophezeiung, aber ich finde es schon sehr erstaunlich, wie viele Details aus seinem Leben Jahrhunderte vorher vorausgesagt worden waren. Und Wenn man das alles zusammennimmt, dann merkt man, das kann sich nicht zufällig in einer Person bündeln. Das geht über unsere menschliche Vorstellungskraft hinaus. Aber jetzt kommt es noch besser. Und das finde ich für mich die faszinierendste Prophezeiung, die faszinierendste Vorhersage aus der ganzen Bibel. Weil dort wird der genaue Zeitpunkt sowohl für seine Taufe als auch für seinen Tod am Kreuz exakt vorausgesagt. Muss ich ein bisschen ausholen, damit wir den Zusammenhang verstehen. Wir kennen das Buch Daniel ja schon vom ersten Abend. Dort haben wir uns diese Prophezeiung angeschaut über dieses Standbild von den verschiedenen Reichen. Wer im ersten Abend da war, kann sich vielleicht noch erinnern, wo es um den Traum von Nebukadnezar ging. Daniel, der das Buch Daniel geschrieben hat, der wurde bereits als Jugendlicher in babylonische Gefangenschaft geführt. Und Nebukadnezar, die Babylonier hatten Jerusalem zerstört, hatten auch den Tempel zerstört und Daniel und viele andere Juden wurden deportiert in die babylonische Gefangenschaft. Und sie waren jetzt schon jahrelang dort in Babylon. Und Daniel, der mittlerweile älter geworden war, hatte die Schriften des Propheten Jeremia studiert. Und ihn bewegten verschiedene Fragen. Nämlich, wann wird Jerusalem wieder aufgebaut werden? Und wann kommt der Messias? Er entdeckte nämlich, dass Jeremia vorausgesagt hatte, dass die Juden nach 70 Jahren der Gefangenschaft Babylon wieder verlassen würden und zurückkehren dürften in ihre Heimat. Und voller Begeisterung fing er an zu beten, weil er merkte, diese 70 Jahre neigen sich jetzt ihrem Ende entgegen und bald ist es soweit. Und er kommt im Gebet zu Gott und als Antwort auf dieses Gebet kommt der Engel Gabriel zu ihm und sagt ihm Folgendes: Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und dein Allerheiligstes zu salben. Wenn der Engel Gabriel hier sagt, dein Volk, dann bezieht sich das auf die Juden. Daniel war ein Jude. Deine heilige Stadt ist Jerusalem. Und er sagt, 70 Wochen sind bestimmt, das heißt, eine Frist von 70 Wochen sind für dein Volk bestimmt. Um was geht es bei diesen 70 Wochen? In manchen Bibeln haben wir diese Anmerkung dazu, zum Beispiel in der Luther 84 oder in der revidierten Elberfelder, wo es heißt, gemeint sind Jahrwochen, jede umfasst 7 Jahre. Oder in der revidierten Elberfelder, das sind Jahrwochen, das heißt Abschnitte zu je 7 Jahren. Und es ist ein wichtiger Grundsatz in der biblischen Prophetie, wenn es um Zeit geht, um Zeitweissagungen, dann steht ein Tag, ein prophetischer Tag für ein Jahr. Also ein prophetischer Tag steht für ein buchstäbliches Jahr. Und im Propheten Hesekiel finden wir dieses Prinzip erwähnt, wo es ja heißt, ich gebe dir hier auch je einen Tag für ein Jahr. Das heißt, ein Tag in der Prophetie ist ein buchstäbliches Jahr. Ja, wenn wir dieses Prinzip jetzt auf die 70 Wochen anwenden, dann müssen wir zuerst schauen, wie viele Tage die 70 Wochen umfassen. Eine Woche hat 7 Tage, das wissen wir. Also muss ich 70 Wochen mal 7 Tage nehmen und das sind dann 490 prophetische Tage. Und das bedeutet, wenn ich diesen Schlüssel anwende, ein prophetischer Tag bedeutet ein buchstäbliches Jahr, das bedeutet 490 buchstäbliche Jahre. Das heißt, die Frist für die Juden, das sagt der Engel Gabriel hier, die Frist für die Juden sollte 490 Jahre betragen. Die Frage ist, wann haben diese Jahre angefangen? Wann sollte er anfangen zu zählen? Hier hören wir nochmal den Engel Gabriel. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Das heißt, wir müssen den Anfangspunkt dieser 490 Jahre in dem Jahr setzen, in dem es erlaubt wurde, Jerusalem wieder aufzubauen. Dieses Datum ist bekannt und ist geschichtlich gut belegt. Es ist das Jahr 457 vor Christus. Der Perserkönig König Artaxerxes hat eine Last gegeben und er verfügt in diesem Jahr, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden soll. In einem anderen biblischen Buch, nämlich im Esra-Buch, wird es beschrieben. Esra 7 ist dieser Erlass aufgeschrieben. Und es war im Jahr 457 vor Christus. Wir haben jetzt gelesen, dass die Zeit, bis ein Gesalbter kommen würde, 7 Wochen und 62 Wochen betragen würde. Zusammen sind das 69 Wochen von den 70 Wochen. Umgerechnet sind das 483 buchstäbliche Jahre. Wenn man nun mathematisch rechnet, Kopfrechnen, 457 vor Christus, wenn ich 483 Jahre nach vorne gehe, kommt man in das Jahr 27. Ich habe das hier mal aufgeführt in der Grafik. Der Engel Gabriel hat gesagt, von dem Befehl, Jerusalem aufzubauen, bis zu dem Auftreten des Gesalbten vergehen 483 Jahre oder 69 Jahrwochen. Dann sollte ein Gesalbter auftreten. Jetzt, wenn man genau mathematisch rechnet, kommt man nicht in das Jahr 27, sondern in das Jahr 26. Warum ist das so? Weil in unserer Zeitrechnung es kein Jahr 0 gibt. Das heißt, wenn ich jetzt das Jahr 0 nehme und ein Jahr vor Null und ein Jahr nach Null ist mathematisch, sind mathematisch 2 Schritte. Aber von der Zeitrechnung her ist es nur 1 Schritt. Das heißt, ein Jahr vor Null und ein Jahr nach Null ist von der Zeitrechnung her nur 1 Schritt. Deshalb kommt man nicht in das Jahr 26, sondern in das Jahr 27 nach Christus. Die Frage ist, wer ist der Gesalbte? Schauen wir uns das an. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, so fängt der Bericht dort im Lukas-Evangelium an, und es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube und eine Stimme kam aus dem Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und in der Apostelgeschichte lesen wir, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligem Geist und Kraft. Und wenn wir in die Geschichtsbücher schauen, wir haben ja gelesen, im 15. Jahr des Kaisers Tiberius, um 12 nach Christus begann der Tiberius als Korrigent mitzuregieren. Und wenn man von da 15 Jahre rechnet, kommt man in das Jahr 27 nach Christus. Genauso, wie es 500 Jahre zuvor prophezeit war. Wer ist also der Gesalbte? Von dem, was wir uns angeschaut haben, gibt es nur eine Antwort: Jesus Christus. Hebräisch, Messias, der Messias, der Gesalbte, in Griechisch Christus, auch der Gesalbte. Und wir haben ja gelesen, er wurde bei seiner Taufe gesalbt mit dem Heiligen Geist. Aber diese Prophezeiung ist noch nicht zu Ende, es geht noch weiter. Dort sagt der Engel Gabriel, und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang, und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. In der Mitte der Woche würde Jesus Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen, so sagt diese Prophezeiung. Wie würde er das machen? 27 nach Christus, haben wir gesehen, war die Taufe von Jesus. Und was geschah 3,5 Jahre in der Mitte von dieser letzten Woche, die von den 70 Jahrwochen noch übrig ist? Was geschah 3,5 Jahre nach seiner Taufe? Im Frühjahr 31 nach Christus war der Tod von Jesus. Dort wurde er gekreuzigt. Sein Tod am Kreuz war eigentlich das Ziel des ganzen Opfersystems des alten Bundes, des alten Volkes Israel. Alle Opfer, die sie brachten, wiesen auf diesen kommenden Erlöser hin. Und jetzt war Jesus da, das wahre Opfer, dass er jetzt selbst ist, das Lamm Gottes, was die Sünde der Welt hinwegträgt, wie Johannes der Täufer sagt. Und durch seinen Tod waren alle diese Opfer jetzt nicht mehr notwendig. Zu diesem Zeitpunkt waren sie einfach hinfällig geworden. Und ein interessantes Detail, was manchmal übersehen wird, als Jesus am Kreuz stirbt, zerreißt der Vorhang im Tempel von oben nach unten. Und das war jetzt kein Vorhang, wie wir uns das so vielleicht im Wohnzimmer hinhängen, so ein kleiner Vorhang und mit einem schönen durchsichtigen Stoff, so dass man denkt, okay, das kann man jetzt mal so einmal die Schere angesetzt, dann reißt es. Nein, das war dicker, fester Stoff und er reißt nicht von unten nach oben, sondern er reißt von oben nach unten. Das heißt, hier war etwas Übernatürliches geschehen bei der Kreuzigung von Jesus. Gott macht hier deutlich, das ganze Opfersystem ist jetzt hinfällig. Es braucht jetzt keine Tieropfer mehr, es muss kein Blut mehr vergossen werden, weil Jesus, das wahre Opferlamm, gestorben ist. Er starb im Frühjahr 31 nach Christus, 3,5 Jahre nach seiner Taufe. Genauso wie es 500 Jahre vorher aufgeschrieben wurde. Genauso ist es eingetroffen. Und mich fasziniert es, weil die Bibel hier deutlich macht, passt auf, wenn du das studierst, wenn du dich damit beschäftigst, dann kannst du über alle Zweifel haben, Sicherheit finden, dass Jesus nicht einfach nur ein Mensch war, sondern dass Jesus mehr war als ein Mensch. Dass er der verheißene Erlöser war. Und dann geht das ja noch weiter von dieser letzten Jahrwoche sind noch 3,5 Jahre übrig. Nach der Kreuzigung 3,5 Jahre, im Herbst 34 nach Christus, findet die Steinigung des Stephanus statt. Und ab diesem Zeitpunkt wenden sich die Jünger auch den Heiden zu. Das heißt, da sind die 490 Jahre, die für das Volk der Juden bestimmt waren, abgeschlossen. Und sie verlieren damit auch ihre heilsgeschichtliche Bedeutung. Nicht, dass sie nicht gerettet werden können, aber damit ist dieser heilsgeschichtliche Abschnitt zu Ende und ein neuer Abschnitt beginnt. Mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus wird deutlich, Jesus von Nazareth ist der versprochene Christus, der Gesalbte, der Messias. Er ist der Retter und er will auch unser Heiland sein. Und deshalb bietet er uns einen Tausch an. Er sagt, ich habe mit meinem Tod bezahlt für deine Sünde und ich möchte dir gerne meine Gerechtigkeit, mein vollkommenes Leben, mein ewiges Leben geben. Er sagt hier in Markus 1, Vers 15, jetzt ist Gottes Stunde gekommen. Seine Königsherrschaft wird nun aufgerichtet, ändert euch von Grund auf. Kehrt um zu Gott und nehmt seine Heilsbotschaft im Glauben an. Hier heißt es, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Die Frage, die sich damit verbindet, an der Person von Jesus, willst du auf diese Liebe antworten? Wir werden gleich nochmal auf diese Frage zurückkommen. Ich möchte hier aber zunächst noch C.S. Lewis zitieren aus seinem Buch Pardon, ich bin Christ. Und er schreibt dort: Ich möchte jedermann vor dem wirklich dummen Einwand bewahren, er sei zwar bereit, Jesus als den großen Morallehrer anzuerkennen, nicht aber seinen Anspruch, Gott zu sein. Ein Mensch, der solche Dinge sagen würde, wie Jesus sie gesagt hat, wäre kein Morallehrer. Er wäre entweder ein Irrer oder Satan in Person. Wir müssen uns deshalb entscheiden. Entweder war und ist dieser Mensch Gottes Sohn oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Wir können ihn als Geisteskranken einsperren, wir können ihn verachten oder als Dämon töten oder wir können ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber wir können ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Und ich habe versucht, das mal hier grafisch darzustellen, was es bedeutet, dass Jesus beansprucht, Gott zu sein. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder dieser Anspruch ist falsch oder es ist ein berechtigter Anspruch. Es gibt nur diese beiden Optionen. Dazwischen gibt es nichts. Entweder dieser Anspruch von Jesus, Gott zu sein, der Messias zu sein, der, auf den alle Prophezeiungen hingewiesen haben, entweder dieser Anspruch ist falsch oder dieser Anspruch ist richtig. Wenn der Anspruch falsch ist, dann gibt es wiederum zwei Optionen. Entweder er wusste es oder er wusste es nicht. Wenn er es wusste, dass sein Anspruch falsch ist, dann hat Jesus die Menschen bewusst getäuscht. Dann war er ein Betrüger, er war ein Lügner, ein Verführer und er war ein Narr, denn er starb für eine Lüge. Wenn er es nicht wusste, dass sein Anspruch falsch war, dann war er zwar aufrichtig, aber er litt unter Wahnvorstellungen. Und er war ein Irrer und starb für seinen Wahn. Wenn es ein berechtigter Anspruch ist von Jesus, dann ist er tatsächlich Gott und Erlöser. Und dann gibt es wiederum zwei Möglichkeiten. Ich kann ihn ablehnen und sagen, ich erkenne das, aber ich will mit dir nichts zu tun haben. Oder ich kann ihn annehmen. Andere Optionen gibt es nicht. Deshalb ist die Person von Jesus so herausfordernd. Deshalb wurde er schon zu Lebzeiten bekämpft. Deshalb wurde er durch die Jahrhunderte der Kirchengeschichte bis in unsere Zeit verspottet, bekämpft, verfolgt, seine Nachfolger, weil Menschen diesen Anspruch erkennen und sich herausgefordert fühlen von diesem Anspruch. Es gibt nur diese beiden Alternativen. Und das muss uns klar sein. Entweder ist dieser Anspruch falsch, dann ist das Christentum der größte Betrug. Aber wenn er richtig ist, und wir haben gesehen, und ich glaube daran, dass es richtig ist, sein Anspruch, Gott zu sein, dann ist es das Beste, was ich machen kann, Christ zu werden und ihm nachzufolgen. Deshalb die Frage, wer ist Jesus Christus für dich? Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und hier lesen wir aus dem Evangelium, und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Wer sagen die Leute, dass ich sei? Gefragt, sag mal, liebe Jünger, was sagen eigentlich die Leute so über mich? Wer bin ich für sie? Was denken sie über mich? Und sie sagen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, einige sagen, du seist Elia, andere, du seist einer der Propheten. Und er fragte sie, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Verstehen wir? Wir können versuchen, irgendwie neutral über Jesus zu reden und so die Fakten zu sehen. Aber diese Frage ist ganz entscheidend. Wer ist Jesus für Sie? Wer ist Jesus für dich? Was siehst du in Jesus? Nur ein Wanderprediger von vor 2000 Jahren, einer unter vielen Religionsstiftern? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder sein Anspruch ist berechtigt oder er ist falsch. Wenn er falsch ist, dann hat Jesus tatsächlich keinerlei Bedeutung mehr. Dann ist es eine nette Geschichte aus der Vergangenheit, die wir unseren Kindern als ein Märchen erzählen können, aber mehr nicht. Wenn sein Anspruch berechtigt ist, dann kann ich auch heute noch mit ihm leben, weil er lebendig ist, weil er gestorben ist und auferstanden ist. Dann kann ich bei ihm Antworten finden für die Fragen meines Lebens. Dann bietet er mir etwas an, das ich bei keinem anderen finden kann. Und ich möchte heute Abend diesen Abend nutzen und Sie bitten, mir ein kleines Feedback zu geben über die Gespräche bei dem Snacks nachher darüber hinaus. Und ich möchte Sie heute Abend bitten, eine Antwortkarte auszufüllen. Völlig freiwillig und unverbindlich. Die Karten finden Sie schon vor sich. Die sehen so aus. Vielleicht nehmen Sie sie mal zur Hand und schauen Sie sich mal an. Und ich möchte Sie bitten und lade Sie ein, sich kurz Zeit zu nehmen, um diese Karte auszufüllen. Und es ist nichts Kompliziertes und es hilft Ihnen und auch mir. Zum einen hilft es mir zu hören, ob das Thema verständlich war, ob noch Fragen da sind, und es hilft Ihnen auch, Ihre Überzeugung Ausdruck zu verleihen. Wenn Gott zu uns spricht, dann macht er das nicht einfach, um uns zu informieren, sondern er möchte uns in eine engere Beziehung mit ihm führen. Wichtig ist, sich selbst zu fragen, welche Konsequenzen will ich aus dem ziehen, was Gott mir aus seinem Wort deutlich gemacht hat. Und Sie fragen sich wahrscheinlich schon, was Sie da ankreuzen sollen. Ich habe hier diese Fragen bzw. Aussagen. Das Thema war verständlich und klar. Wenn Sie sagen, ja, ich habe es verstanden, es war klar, es war eindeutig, ich kann das nachvollziehen, was ich heute Abend gehört habe, dann machen Sie bitte bei der Nummer 1 ein Kreuz. Kreuzen Sie einfach Nummer 1 an. Braucht noch jemand Stifte? Sind genug Stifte vorhanden? Gut, ich hatte so den Eindruck. Braucht noch jemand eine Karte? Vielleicht ist irgendwo eine Karte nicht vorhanden gewesen. Gut, dann kommen wir zum zweiten Punkt. Ich bin davon überzeugt, dass der Anspruch von Jesus, Gott zu sein, richtig ist. Wenn Sie sagen, ja, das glaube ich, das ist so, ich habe das erkannt oder mir ist es klar geworden, vielleicht heute Abend, vielleicht ist es Ihnen auch schon länger klar und Sie sagen, ja, das ist, hat mich nochmal bestätigt heute Abend, dann machen Sie da ein Kreuz, wenn Sie davon überzeugt sind, dass der Anspruch von Jesus Gott zu sein richtig ist. Und bei dem dritten Kästchen können Sie ein Kreuz machen, wenn das Ihre Überzeugung ist. Ich glaube, dass Jesus auch mein Erlöser sein möchte. Wenn Sie sagen, ja, Jesus ist nicht nur eine Person, die irgendwann mal gelebt hat, sondern die auch heute noch lebt und die auch heute noch Bedeutung für mich hat, und ich glaube, dass er auch mein persönlicher Erlöser sein möchte, dann dürfen Sie dort gerne ein Kreuz machen. Und bei dem vierten Punkt, ich möchte die Bibel besser kennenlernen und mich einem Bibelkreis anschließen. Wenn Sie sagen, ich möchte gerne mich mehr und intensiver noch mit der Bibel beschäftigen und möchte es nicht alleine machen, ich möchte gerne das mit anderen zusammen machen, dann machen Sie dort gerne ein Kreuz. Und dann werden wir schauen, dass wir eine Möglichkeit finden, dort auch dann gemeinsam die Bibel zu studieren. Dann, wenn Sie noch eine Frage haben oder vielleicht auch eine Frage zu einem anderen Thema, dürfen Sie gerne das auch auf diese Karte aufschreiben. Oder wenn Sie ein besonderes Gebetsanliegen haben, wo Sie sagen, da brauche ich Unterstützung im Gebet, schreiben Sie das auf. Wir haben Menschen, die gerne für andere Menschen beten, die diese Anliegen auch vor Gott bringen. Schreiben Sie das Gebetsanliegen auf. Und wenn Sie gerne möchten, können Sie auch Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer oder Mailadresse draufschreiben, wie Sie möchten. Also wenn Sie sagen, ich möchte gerne an einem Bibelkreis teilnehmen, wäre es natürlich vernünftig, dass Sie irgendwie eine Kontaktmöglichkeit aufschreiben, damit wir Sie dann auch kontaktieren können. Gut, ich lasse Ihnen noch eine Minute Zeit, falls Sie noch etwas aufschreiben wollen. Wenn dieser Platz nicht ausreicht, verwenden Sie einfach die Rückseite. Und ich möchte diese Gedanken mit einer Begebenheit, mit einer wahren Begebenheit beschließen. Zunächst noch das, was Jesus hier sagt: Kommt alle her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Frieden geben. Das ist das Angebot, was Jesus uns macht. Es ist schon einige Jahre her, als in einer kleinen Stadt im Staat Washington die Feuerwehrsirenen heulten. Die freiwillige Feuerwehr dort eilte zu dem brennenden Haus und das war das Haus der Familie Hansen, so hieß diese Familie. Vater und Mutter waren weggegangen, aber die 7 Kinder, es war eine kinderreiche Familie, 7 Kinder, waren noch daheim. Und die Kinder konnten noch rechtzeitig das Haus verlassen. Das Feuer griff schnell um sich und drohte das ganze Gebäude zu zerstören. Paul, der 17 Jahre alte Sohn von den Hansens, bemerkte zum Entsetzen, dass seine kleine Schwester, die noch ein Baby war, fehlte. Klar, sie konnte sich nicht selbst retten. Sie konnte nicht rauslaufen, als die Gefahr da war. Sie erinnerte sich, dass sie noch im Kinderbett liegen müsste. Und er wandte sich an die Feuerwehrmänner und sagte, meine kleine Schwester ist noch im Haus. Das Haus brennt lichterlos. Sie müssen rein und sie herausholen. Aber sie lehnten es ab und sagten, nein, das ist unmöglich. Das Haus kann jeden Augenblick zusammenbrechen. Das ist viel zu gefährlich, ist lebensgefährlich. Und als sie nicht auf ihn eingingen, für Paul gab es kein Zögern. Er rannte in das Haus. Die Feuerwehrleute versuchten ihn noch zurückzuhalten, aber er riss sich los. Er rannte in das Haus, die Treppe hoch und in das Kinderzimmer, er packte seine Schwester und wickelte sie in eine Decke hinein und rannte wieder durch die Flammen ins Freie. Die Feuerwehrmänner löschten ihn sofort, als er kam, seine Kleider brannten und er erlitt schwerste Brandwunden. Seine kleine Schwester blieb unverletzt. Paul wurde ins Krankenhaus gebracht. Und er war schwer verbrannt. Und lange Zeit stand sein Leben auf der Kippe, zwischen Tod und Leben. Jahre später bot sich ein seltsamer Anblick in dieser Stadt. In den Abendstunden konnte man im Stadtpark ein ungleiches Paar spazieren gehen sehen. Das junge Mädchen war ausnahmend schön, aber an ihrer Seite ging ein junger Mann, der schrecklich entstellt war. Sie gingen Arm in Arm. Wer die beiden sah, konnte leicht die Frage stellen, schämt sich das Mädchen nicht, mit so einem entstellten, hässlichen Mann spazieren zu gehen? Nein, sie schämte sich nicht, denn dieser junge Mann war Paul, der damals mutig in das Flammenmeer hineingesprungen ist, um seine kleine Schwester zu retten und dabei sich diese schrecklichen Verletzungen zugezogen hatte. Er hatte unter Einsatz seines Lebens ihr Leben gerettet. Jesus hat unter Einsatz seines Lebens unser Leben gerettet, dein Leben gerettet. Und heute klopft Jesus an unsere Herzenstür, an deine Herzenstür, und er möchte so gerne dein Herr und dein Retter sein. Er möchte sein Leben mit dir teilen. Viele haben erlebt, dass er auch heute noch Anteil nimmt an unserem Leben, dass er Sicherheit gibt, dass er Halt gibt, dass er Zuversicht und Hoffnung schenkt. Hoffnung finden in einer Zeit, die von vielen Krisen geprägt ist. Überall um uns herum gibt es Krisen, die uns Angst machen können. Wir haben gesehen, wie die Zeichen der Zeit darauf hindeuten, dass Jesus Christus bald wiederkommt. Es gibt persönliche Krisen, wo viele Fragezeichen da sind bei Jesus, der Mensch geworden ist, um für jeden von uns zu sterben und aufzustehen, für jeden von uns wiederzukommen. Bei Jesus können wir Hoffnung finden. Ich möchte Sie einladen, zu einem Gebet aufzustehen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du auf diese Erde gekommen bist, um dein Leben für uns zu geben, um uns zu retten aus dem Untergang. Vielen Dank, Herr Jesus, dass du nicht nur gestorben bist, sondern auch auferstanden und auch wiederkommen wirst. Vielen Dank, Herr, dass du uns auch nicht im Unklaren lässt, dass wir Sicherheit haben können, auch über dich, dass wir erkennen können, wie diese alten Prophezeiungen sich in deinem Leben erfüllt haben und wie sie sich auch heute noch erfüllen im Leben von vielen Menschen, die erleben, wie du ihnen Hoffnung und Sinn und Freude und Zuversicht schenkst. Ja, und ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, dass wir unser Herz dir öffnen, unser Leben dir öffnen und dass wir dich als unseren Herrn und Heiland, unseren Messias annehmen können und mit dir leben und unser ganzes Leben dir weihen. Hab Dank dafür. Amen.